Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung. Zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Buskos.
Hallo und herzlich willkommen zu Keine Meinung, dem Philosophie-Podcast auf all den Plattformen, die ihr so gerne benutzt. Ich bin Özgün Kaya, neben mir oder ganz weit weg an einem anderen Bildschirm ist Alexandros Buskos.
Hallo Özgün.
Und uns zugeschaltet ist heute Nicole Schöndorfer, mit der wir über Feminismus reden möchten.
Hallo.
Hallo Nicole. Nicole ist uns zugeschaltet aus Wien. Und wie Özgün schon gesagt hat, wir möchten heute über Feminismus sprechen und wir fangen heute mal etwas anders an, nämlich mit einem Zitat, das ich vorlesen möchte. Und an diesem Zitat angehängt hätte ich dann direkt schon eine Frage an Nicole, beziehungsweise zwei Fragen, beziehungsweise man könnte das dann gewissermaßen einordnen. Und zwar ist das von August Bebel, dem sozialistischen Politiker und Philosophen, der Folgendes geschrieben hat. Ich lese einmal vor. So kommen Männer der verschiedensten Standpunkte aufgrund ihrer wissenschaftlichen Forschungen zu gleichen Resultaten. Die volle Emanzipation der Frau und ihre Gleichstellung mit dem Mann ist eins der Ziele unserer Kulturentwicklung, dessen Verwirklichung keine Macht der Erde zu hindern vermag. Aber sie ist nur möglich aufgrund einer Umgestaltung, welche die Herrschaft des Menschen über den Menschen, also auch des Kapitalisten über den Arbeiter, aufhebt. Jetzt wird die Menschheit zu ihrer höchsten Entfaltung gelangen. Das goldene Zeitalter, von dem die Menschen seit Jahrtausenden träumen und nach dem sie sich sehnten, wird endlich kommen. Die Klassenherrschaft hat für immer ihr Ende erreicht, aber mit ihr auch die Herrschaft des Mannes über die Frau. Nicole,
ja.
Geht es denn in diese Richtung?
Also aktuell meinst du?
Ja.
Ja, leider nicht, würde ich sagen. ziemlich gar nicht. Okay. Also ich würde da auch nicht komplett zu 100% mitgehen mit Bebel, sondern würde da auch noch was hinzufügen. Also das sagt ja auch Engels in der Ursprung der Familie, dass die Klassenherrschaft, wenn sie aufgehoben wird, auch die Herrschaft des Mannes über die Frau aufgehoben wird. Und das ist leider zu einfach, also so geht's nicht. Es ist ja nicht nur ein ökonomischer Faktor, sondern auch ein sozialer, in dem Frauen unterdrückt werden. Aber ja, dazu kommen wir wahrscheinlich eh noch genauer. Prinzipiell finde ich es bei Bebel schön, wie er irgendwie so seine Vision beschreibt vom Sozialismus, weil das auch sehr schön dieses, ja, man muss sich Dinge erst vorstellen können, damit man sie umsetzen kann, schön umschreibt, was ja irgendwie so die Grundlage ist, überhaupt sich das vorzustellen, was ja im Kapitalismus auch einfach ausgetrieben wird.
Genau.
Leuten.
Ja, ich habe ja zitiert, das ist das 28. Kapitel, das heißt die Frau in der Zukunft. Und er sagt komischerweise vor diesem Zitat, fängt er zum Beispiel an und sagt, die Frau der neuen Gesellschaft ist sozial und ökonomisch vollkommen unabhängig. Aber das von mir verlesene Zitat war das Abschlusszitat des Kapitels, wo das dann das Soziale so nicht mehr vorkommt. Also es ist schon am ökonomischen Faktor irgendwie aufgehangen sozusagen. Warum ist das nach der Zeit, also nach Bebel bis heute, sind die Probleme dieselben geblieben oder haben sie eine neue Gestalt angenommen? Also ihr könnt mir beide auch gerne antworten. Warum geht es nicht in diese Richtung, die Bebel da vorschlägt?
Wer will?
Wir leben halt, also Engels hat gelebt zu Höchstzeiten der kapitalistischen industrialisierten Produktionsweise. Und wir leben halt immer noch im Kapitalismus in einer angepassten, neueren Form. Und dieser Moment des antikapitalistischen Widerstands, in dem Engels gelebt hatte damals im 19. Jahrhundert, der hat ja auch eine gewisse Zeit erfahren. Die Geschichte ist passiert. Und dieser Widerstand ist halt nicht mehr derselbe wie der damalige. Es war halt sehr euphorisch, was da Engels auch, von dem Bebel dort auch gesprochen hat, mit seinem Blick auf die Zukunft.
Es ist ja immer schwierig, wenn man mit Menschen diskutiert darüber, mich eingeschlossen, ja. Also es ist schwierig, wenn man das Thema Feminismus, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, ähnlich auch wie beim Thema wie Rassismus, das mit dem Kapitalismus in Verbindung zu bringen überhaupt. So, und warum ist das so schwierig eigentlich?
Puh, also wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird irgendwie so die Vorstellungskraft, wie es anders sein könnte, was ja trotzdem einfach im Rahmen des Möglichen liegt, wird so sehr ausgetrieben und quasi durch die Knechtschaft im Kapitalismus der ArbeiterInnen haben sie einfach auch gar keinen Bezug mehr dazu, zu ihrer Klasse, dazu ein Klassenbewusstsein zu entwickeln zum Teil. Mhm. Und dann ist natürlich die andere Geschichte, es wird ja auch ganz bewusst dagegen gearbeitet, dass dieses Klassenbewusstsein sich entwickeln kann, innerhalb der Massen sozusagen. Mhm. Einerseits natürlich, indem sie gar keine Zeit mehr dafür haben, weil sie ja sowieso die ganze Zeit nur mit Lohnarbeiten beschäftigt sind oder eben unbezahlt arbeiten, ja. Und andererseits gibt's halt quasi Gegenbewegungen, die den Kapitalismus einfach so ein bisschen aufhübschen wollen und sozusagen mit Repräsentationspolitik und Identitätspolitik das ganze Thema aufweichen wollen. So, nee, das sind die eigentlichen Probleme und euer Klassenreduktionismus oder was weiß ich greift da zu kurz.
Also du meinst sowas wie, es müssten, also wenn du sagst Repräsentationspolitik oder Identitätspolitik, sowas wie, naja, es muss einfach mehr Diversität geben in Unternehmen, in Politik, es sollten mehr Frauen irgendwie Führungspositionen bekommen. Warum, auch Özgün, wir haben uns darüber auch schon unterhalten, so, warum löst Repräsentation, also das ist natürlich naiv gefragt jetzt von mir, aber warum löst Repräsentationspolitik, warum löst Diversität das Problem nicht? Welches Problem übersehen die Leute, die das denken?
Ich würde das Nicole weitergeben. Die hat da auch schon mal sehr ausführlich drüber
geredet
in ihrem Podcast.
Gerne.
Ja, also das löst das Problem nicht, weil ein quasi in Anführungszeichen bunterer Kapitalismus oder eine buntere Ausbeutung uns auch nicht befreien wird. Also es ist prinzipiell egal, ob mich jetzt eine schwarze, queere Frau ausbeutet und mir zu wenig bezahlt und sich dann das Kapital selbst aneignet oder, keine Ahnung, mich in den Knast steckt für Kiffen, weiß ich nicht, oder ein weißer Mann. Also es ist komplett egal. Es wird aber so getan, also es gibt ja immer diese Bilder von lauter weißen Männern und dann heißt es immer, hahaha, im Jahr 2020, das ist so peinlich. Und das stimmt natürlich eh. Es ist ja, ich lache auch drüber, klar. Aber es wird halt so getan, so als wäre halt das Problem, dass da nur weiße Männer quasi regieren und ausbeuten. Aber wenn das Bild dann diverser ist, so ja, okay, das sind jetzt CEOs und CFOs und was weiß ich, wie das alles heißt. Und da sind ein paar People of Color dabei, schwarze Frauen. Und ja, dann ist das plötzlich irgendwie ein cooles Unternehmen, die achten auf Diversity und es werden halt die Ausbeutungshierarchien dahinter weniger hinterfragt, würde ich mal sagen, wenn man jetzt nicht sowieso Marxistin oder so ist. Also es einerseits werden damit Leute ruhig gestellt, also das beruhigt ja tatsächlich irgendwie KritikerInnen sehr, wenn sie sehen, okay, das sind jetzt da wird jetzt Diversity gelebt und da kriegen jetzt alle eine Chance im Konkurrenzverhältnis. Und andererseits, andererseits weiß Özgün.
Ja, wir hatten also, Özgün, willst du? Oder sonst wäre mir jetzt was eingefallen, kurz.
Nee, bitte.
Bei unserer letzten Kaffeepause-Folge, da haben wir über Rassismus bei der Polizei gesprochen und da haben wir ziemlich ähnlich argumentiert auch, ne, dass wenn jetzt mehr Migranten bei der Polizei sind, achten die ja jetzt nicht darauf, weil sie qua Systematik auch gar nicht können und dürfen, dass jetzt irgendwie fairer mit anderen Migranten gegangen wird. Sie müssen ja der Polizei zuarbeiten. Ebenso müsste ein queeres CEO-Team auch dem Kapital dieses Unternehmens zu arbeiten. Also die können, sie können ja gar nicht die Diversität irgendwie vom Unternehmen zum Kunden oder wie auch immer, dafür ist ja gar kein Platz, weil sie müssen die Geschäftsbeziehungen unterhalten, unabhängig ihrer Identität. Genau. So, das ist ja das Problem, oder? Dass das ausgeblendet wird dadurch.
Ja, voll. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was das Zweite war, was ich sagen wollte. Und zwar, dass das ja auch mittlerweile tatsächlich so im Spätkapitalismus eine Verkaufsstrategie geworden ist. Also, dass das einfach gut ankommt. Wie ich vorhin eben gesagt habe, so ein Bild voller weißer Männer, so Ägypt und dann halt ein buntes Team in Anführungszeichen, so wow, toll, da habe ich auch eine Chance. Und ja, das ist halt viel zu kurz gegriffen.
Ja, weil das auch einfach wie soll man das sagen? Das ist in komischerweise jedem Bereich so, ob es bei Unternehmen ist, ob es bei der Polizei ist oder ganz berühmt in der Autoindustrie zurzeit ist Greenwashing, ja, die genau dasselbe irgendwie machen, die dann sagen, wir bauen doch jetzt Elektroautos, was irgendwie gar nicht an das Problem angeht, so wenn man an Umwelt denkt und so weiter und so fort. Das heißt also, Repräsentationspolitik verschönert es nicht einmal, sondern blendet es aus. Wenn ich jetzt.
Ja. Es macht halt, ja, genau. Ja. So eine Art farbenblinder Kapitalismus.
Mhm. Noch eine naive Frage dazu. Inwieweit ist es denn nicht fortschrittlich, wenn Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen auftreten würden? Wäre das denn nicht ein Zeichen gegen das Patriarchat?
Also es kommt natürlich immer darauf an, was diese Führungspositionen sind und wie das Unternehmen organisiert ist. Wenn das jetzt profitorientiert ist, dann hilft mir die Frau da oben auch nichts. Und es gibt ja dann oft irgendwie die Anmerkung, naja, wenn da irgendwie mehr Frauen sind, dann ist so die individuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz sozusagen, da gibt es schon die Chance, dass das weniger wird, genauso die rassistische, wenn da jetzt eine Woman of Color quasi oben ist und das ein bisschen überschaut. Und das mag sein und das ist natürlich auch gut, aber das sind halt nur die individuellen Auswirkungen und keine gesamtgesellschaftlichen. Also das ändert nichts an meiner Ausbeutung, wenn jetzt jemand netter ist zu mir, aber trotzdem quasi mir einen kleinen Lohn dafür zahlt und mich beklaut quasi.
Und vor allem, es ist ja schon so, also zumindest das bisschen, das ich davon mitbekomme, dass wenn Frauen, Women of Color, People of Color im Allgemeinen, nicht die ganz großen Connections haben, ist es für sie auch nachweislich schwieriger, ohnehin in, sagen wir mal, im Wirtschaftsbereich aufzusteigen, als es für Männer ist, so. Das heißt, auch wenn es einige weiße CEOs gibt und in Deutschland wird immer gerne mit Merkel und von der Leyen argumentiert, was ja irgendwie auch am Thema vorbeigeht eigentlich. Ja. Aber es ist ja für Frauen trotzdem schwieriger, ja, und selbst wenn sie es dann schaffen, können sie ja für die Nachkommenden, ja, die gesamtsystematische Gerechtigkeit haben wollen, da können sie ja gar nichts gegen ausrichten. Also was soll eine Abteilungsleiterin bei Volkswagen, die anderen Frauen, die vielleicht in der Fabrik arbeiten oder so, oder am Band arbeiten, die ist vielleicht netter zu denen, aber was soll sie gegen die Verhältnisse ausrichten?
So. Ja, sie hat sogar nicht mal einen Zugang zu denen. Genau, also das. Sie sieht, das sind ja auch keine Menschen quasi. Also für sie. Ja. Sie werden nicht als Menschen betrachtet, ja, sondern halt als Arbeitskraft. Genau. Ja.
Voll. Özgün, du wolltest gerade was sagen?
Hat man das gehört?
Ja, war so leise. Ich spüre es jedenfalls.
Ich mache mal heute ein bisschen weiter den naiven Fragesteller. Wenn ihr davon spricht, dass es eine systematische Veränderung der Verhältnisse braucht, dann geht ihr ja davon aus, dass die Verhältnisse, in der wir leben, nicht die sind, die gut sind. Warum ist das so? Ich meine, jeder ist doch seines Glückes Schmied. Jeder kann doch seine Arbeitskraft jeder kann doch seine Arbeitskraft verkaufen und dann gesellschaftlich und auch wirtschaftlich aufsteigen.
Bevor Nicole ist die Expertin, deswegen würde ich gerne noch mal eine naive Antwort vorher noch geben. mal kurz von dem Männer- und Frauenvergleich weg. Also prinzipiell, was da, also zu deiner Aussage, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Es kommt aber an, was der Schmied für ein Material bekommt. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn jemand in einer Familie aufwächst, die neben ihrem standardmäßigen Einkommen noch passives Einkommen hat, Stichwort, was weiß ich, Mieteinnahmen, Aktien, was auch immer, quasi mit seinem Geld weiteres Geld schöpfen kann, so was die meisten Menschen nicht können. Ja? Dann dieser Person Kinder bekommt, die quasi schon wegen ihrer Existenz und der Verhältnisse der Eltern ein gesichertes Leben haben. Das heißt, wenn ich Kinder habe, die Abitur machen, 18 Jahre alt sind, studieren können mit 300 Euro Semestergebühren alle 6 Monate, ich aber die Kraft habe, ihm 1.000 Euro Taschengeld zu geben oder 500 Euro Taschengeld zu geben oder auch nur 300 Taschengeld im Monat zu geben, dann ist das keine Glückes-Schmied-Einstellung, sondern ich habe halt, no hate, aber ich habe dann einfach die Startbedingungen, von denen viele gar nichts wissen. Ja, also wenn eine Migrantenfamilie erster Generation nach Deutschland zum Beispiel kam oder nach Österreich in einem Handwerksjob gefangen war, damals von Mindestlohn nicht zu sprechen, dann musste man eben schauen, wie man über die Runden kommt, wenn man überhaupt überlegt hat, studieren zu gehen. Das heißt, Glückes Schmied kann man, wenn die materiellen Verhältnisse ab einem gewissen Punkt so gegeben sind, dass ich Zeit zum Schmieden habe, ja. Aber ja. Diese Theorie würde ja nur dann funktionieren, wenn wir alle mit den gleichen Bedingungen anfangen würden. Was nicht bedeutet, dass es Leute gibt, die es, ich bediene jetzt mal kurz diese American Dream Sprache, die ich verachte, aber es gibt natürlich Leute, die es von schlechten zu guten Verhältnissen schaffen. Das ist aber nicht systematisch so bedingt. Ja, die müssen der Systematik irgendwie trotzen, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und Nicole, was sagst du dazu?
Ja, voll. Außerdem bei solchen sind ja auch immer diese Erfolgsgeschichten, die dann quasi von allen bejubelt werden und schau, du kannst es auch schaffen und währenddessen lebt der Großteil der Menschen einfach im Elend und denkt sich so, nein, danke. Ja. Und das ist aber auch quasi, das sind dann die Leute, die Politik, die herrschende Klasse ansprechen will. Mhm. So, ja, du kannst es schaffen. Ja, also das ist irgendwie so die Theorie oder der Beweis dafür, dass es eh nicht so ungerecht ist, das Ganze.
Genau,
ja. Aber zu Özgüns Frage, ich finde, du hast sie eigentlich eh auch schon beantwortet. Aber ja, die Verhältnisse sind jetzt nicht gerecht, genau. weil, also die Produktionsmittel, das heißt, Fabriken, Maschinen befinden sich im Privateigentum einer relativ kleinen Klasse, also der Kapitalistenklasse, der Bourgeoisie. Und dieser steht die Arbeiterklasse gegenüber, die keine eigenen Produktionsmittel besitzen und quasi dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskraft gegen einen Lohn, einen sehr kleinen Lohn an die Produktionsmittelbesitzer verkaufen sozusagen, die damit dann ihr eigenes Kapital akkumulieren. Und das ist natürlich nicht gerecht. Und das ist auch immer sehr schön, finde ich, wenn es dann so heißt, ja, self-made man und der hat sich sein Vermögen, die Milliarden, die er da hat, hat er sich erarbeitet. Ja. Und ich denke mir halt jedes Mal, also ich finde dann eh immer ganz gut, weil die Leute, also man checkt es dann schon, wenn man so fragt, so ja, okay, aber wie viele Stunden hat dem sein Tag, so, dass der einfach das Milliardenfache einer Produktionsarbeiterin verdienen kann? Und dann hat irgendwie eh keiner eine Antwort, beziehungsweise heißt es dann so, ja, der hat Verantwortung und ich denke mir so, ja, das ist ja keine Arbeit, also keine Ahnung.
Es ist natürlich, ja. Natürlich hat man auf seiner Arbeit irgendwie Verantwortung und ich verstehe oder glaube zu verstehen, was Leute meinen, wenn sie mir zum Beispiel sagen, ja, aber Jeff Bezos hat doch Verantwortung auf der ganzen Welt. Schon, aber die Frage ist ja nicht, ob er Verantwortung überhaupt hat, ne? Also die Existenz der Verantwortung steht ja gar nicht in Frage, sondern wie er dieser gerecht wird und was er dafür zurückbekommt. Ja, und ich habe mal ein, ich weiß nicht, ob es ein Meme oder ein Tweet war, Wobei schließt sich auch nicht aus, aber da stand irgendwie, ja, Jeff Bezos arbeitet einfach 10 Milliarden mal härter als du.
So. Ja, genau.
Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Und
ja.
Ja, Nicole.
Ja, also es gibt dann natürlich zusätzlich zu diesem Klassengegensatz, gibt es dann auch einen Gegensatz der Geschlechter, beziehungsweise ist die Position von Frauen im Kapitalismus nochmal eine ganz andere als die von Männern, weil sie zusätzlich zur Lohnarbeit, wenn sie dieser nachgehen können, überhaupt auch oder dürfen innerhalb der Ehe, dass sie dazu noch den wesentlichen Teil der Reproduktionsarbeit übernehmen, also den Haushalt schmeißen, die Kinder erziehen. Also entweder sie haben einen doppelten Tag oder sie haben halt die ganze unentlohnte Arbeit zu verrichten. Und das bringt sie natürlich in eine Position, in der sie abhängig sind von ihrem Mann, vom männlichen Lohnarbeiter. Mhm.
Und ist das nicht genau das, was Heather Brown in Marx und Gender, aber auch, weil sie da sich viel auf Engels bezieht, aber auch Engels selber, hat Engels nicht herausgearbeitet, dass diese Monogamie, diese monogamen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen quasi auch vom Mann erarbeitet, ökonomisiert worden sind, erarbeitet jetzt nicht im guten Sinne, sondern so ökonomisiert worden sind, dass Frauen quasi abhängig gemacht worden sind, so, damit sie eben, also, weil so haben quasi patriarchalische Strukturen, ja, Vaterstaat, Mutter Natur, so wie man kennt diese Begriffe, haben quasi die kapitalistischen Systeme nachgeahmt, sozusagen, ja, das, und der Teil der Reproduktionsarbeit, ja, auch unbezahlte Reproduktionsarbeit, das ist ja unbezahlt, so,
ja,
das ist, und dementsprechend kann man schon, also man kann deshalb schon gar nicht von denselben Startbedingungen ausgehen, ne? Stichwort Özgün's Frage, so was hat die Frau damit zu tun? Eben genau das, also ihr wird das quasi genommen dadurch. Wenn ich richtig verstehe.
Ja. Mach noch mal eine konkretere Frage, oder war das keine?
Also Özgün's Frage war ja, was hat das mit der Frau zu tun? Ne? Und du hast gesagt, sie hat im Kapitalismus einen anderen Status als der Mann sozusagen. Meine Frage ist, stimmt das? Also ist das, was Engels herausgearbeitet hat im Ursprung der Familie, dass das monogame Verhältnis zwischen Mann und Frau quasi ein ökonomisiertes Verhältnis ist, durch welches die Frau quasi abhängig gemacht wird, sozusagen, um das System so am Laufen zu halten.
Ja, voll genau. Und das sind dann, also es hat ja auch Alexandra Kollontai hat da ganz viel dazu geschrieben, so über befreiten Sex im Kapitalismus, über befreite romantische Beziehungen im Kapitalismus. Die halt nur stattfinden können, wenn die Frau ökonomisch unabhängig ist, weil sie sonst quasi immer in der Position ist, Sex beziehungsweise Fürsorge und Nachkommen produzieren, das quasi gegen, also als Tauschwert betrachten muss für ökonomische Sicherheit. Ja.
Das ist, weil das hat Bebel, es gibt Stellen bei Bebel, da denkt man so, okay, da ist jetzt, das ist ein bisschen zu einfach. Diese Einfachheit aber hat den Vorteil, dass manche Dinge sehr on point formuliert werden. Und genau das, Bebel hat hier geschrieben, das würde ich auch gerne kurz einmal vorlesen. Die Zwangsehe ist für die bürgerliche Gesellschaft die Normalehe, die einzige, in Anführungszeichen, moralische Verbindung der Geschlechter. Jede andere geschlechtliche Verbindung ist unmoralisch. Die bürgerliche Ehe ist, das haben wir unwiderleglich nachgewiesen, die Folge der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse. Zitat Ende.
Ja. Ja,
das ist, also das ist auch, was du meinst, nehme ich an.
Ja, das Zitat habe ich mir sogar auch rausgeschrieben, weil ich das auch sehr gut finde.
Ja, das ist sehr gut.
Ja. Ja, voll. Also, zur bürgerlichen Ehe kommt ja noch dazu, quasi, dass sie dann gesetzlich legitimiert wird auch noch. Also diese Abhängigkeit und diese Sklaverei innerhalb der Familie, in Anführungszeichen, wird dann auch noch rechtlich legitimiert. Also auch wenn jetzt so jetzt in der heutigen Zeit es nicht mehr so ist, dass der Mann quasi über die Frau dominiert und ihr Dinge vorschreiben kann, gesetzlich ist seit ein paar Jahrzehnten so, ist ja auch nicht so, dass das schon ewig vorbei ist. Und ja, genau, aber es ist halt trotzdem, die Institution bürgerliche Ehe gibt es ja immer noch und sie ist immer noch dazu da, quasi diese Monogamie rechtlich zu verankern und ja, die Frau auch in Abhängigkeit zu halten.
Und das ist, es ist, das hat nicht nur mit Bebels Lebensumständen zu tun, sondern es war ja bis, correct me if I'm wrong, Özgün oder jemand, der das hört und da nochmal genauer drin ist, aber ich glaube bis 1997 oder 1998 war Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland nicht strafbar. So, es ist nicht so, dass das irgendwie, also das ist paar 20, also 23 Jahre her, so, dass wir haben vor 23 Jahren beschlossen, CDU übrigens dagegen gestimmt damals, for your information. Ja. So, wir haben vor 23 Jahren beschlossen, dass wenn eine Frau verheiratet ist, sie von ihrem eigenen Ehemann nicht vergewaltigt werden darf. So.
Ja.
Ne, das, was die Verhältnisse noch, was irgendwie zeigt, auch wie tief verankert dieses Verhältnis bis heute war und ist, auch wenn es positivere Ausnahmen gibt, wenn es heute Männer gibt, die in Elternzeit gehen oder so. Aber das ändert irgendwie nichts an der gesetzlichen Grundsituation. So.
Ja, und das ist auch ein guter Punkt, eben so diese Gewalt in der Ehe, diese Gewalt, die dann die abhängige Frau quasi ausgesetzt ist. Mhm. Und auch wenn das jetzt natürlich strafrechtlich, das ist schon wichtig, dass diese Dinge auch geändert werden, klar. Ja. Aber das ändert halt nichts daran, dass Gewalt in der Ehe nach wie vor, also vom Mann gegen die Frau, eine Normalität ist. Mhm. Also ob das jetzt ökonomische ist oder eben tatsächlich körperliche und sexualisierte Gewalt. Mhm. Also nur weil das verboten ist, man weiß es ja, heißt ja nicht, dass es nicht mehr passiert, auch wenn das gerne so geframed wird. Und das ist halt auch so ein wesentlicher Punkt, mit dem die Frau dann auch kontrolliert wird. Und es ist ja oft einfach so, dass sich die Frau dann nicht trennen kann. Also diese Gewalt erduldet. Man kennt eh diese ganzen Diskussionen über häusliche Gewalt und so weiter. Also das ist ja nicht einfach so, dass sie irgendwie dann sagt, sie, ja, okay, ciao, dann gehe ich, weil womit?
Ja, genau.
Also das ist alles schon ganz, ganz tief einfach verankert, wie das Ganze läuft. Mhm.
Gibt es da eigentlich Unterschiede oder zwischen Deutschland und Österreich? Oder ist das wird das da genauso diskutiert wie hier, so an der Oberfläche oder?
Ja, schon eher, würde ich sagen.
Okay.
Ja, also es gibt zwar natürlich immer die Diskussion, und das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch, Frauen müssen ökonomisch unabhängig sein, damit sie quasi keine Gewalt erleben, beziehungsweise dass sich das Risiko, dass sie Gewalt erleben, vermindert oder dass sie eben, wenn sie sie erleben, einfach dieser Gewalt quasi entfliehen können. Mhm. Aber es geht halt nicht weiter als das. Also oder halt nicht im Mainstream-Diskurs, sagen wir mal so. Es wird dann schon drüber geredet, dass eben diese Gewalt auch ein Instrument der Kontrolle ist, wie Kinder dann die Situation noch schwieriger machen, weil die Frau dann quasi nicht nur um sich selbst kämpfen muss, sondern auch um die Kinder. Aber das ist halt auch immer wieder nur so anlassbezogen, also wenn es halt irgendwie, in Österreich gibt es ja relativ viele Frauenmorde, also gibt es überall, aber in Österreich, in Europa wohl ganz besonders viele, auf die Bevölkerungszahl irgendwie gemessen. Und es wird dann halt immer anlassbezogen, das diskutiert, aber ja, es wird, ich glaube so dieses, ja, Frauen müssen ökonomisch unabhängig sein, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine Floskel geworden und ich verstehe das schon, dass Frauenhäuser und Gewaltschutzorganisationen natürlich mit einfachen Begriffen und einfachen Statements und sich wiederholenden Statements arbeiten müssen, weil es muss einfach mal irgendwas passieren. Mhm. Aber das Ding ist halt auch, dass diese ökonomische Unabhängigkeit ja nicht nur ist, dass sie quasi arbeiten geht und eine eigene Lohnarbeit hat, was halt irgendwie die Lösung von Liberalen wäre.
Ja.
Die Frau muss einfach so viel arbeiten, dass sie sich selbst erhalten kann und notwendigerweise auch noch die Kinder. Mhm. Es geht halt noch viel weiter in staatliche Hilfen und Strukturen, also bedingungslose, weitreichende Kinderbetreuung. Mhm. Also das gehört halt zur ökonomischen Unabhängigkeit dazu.
Ja. Das Gefährliche, was ich in Deutschland bei Liberalen sehe, ist, dass es, gab es wahrscheinlich schon immer, aber ich sehe das jetzt erst, weil ich gucke nicht immer so gerne rein, was Liberale so sagen dazu, aber da gibt's mittlerweile in den obersten Parteienpositionen Frauen, die die selber jetzt das sagen, was Christian Lindner sagt. Ja, also da gibt's jetzt Frauen in der FDP, die sagen, ihr müsst nur hart genug arbeiten. Fühlt man sich da, wenn man das als Frau sich anhört, nicht irgendwie verraten auch? So, so Backstabbing-mäßig? Oder hat man das erwartet, dass diese Frauen eben dem bürgerlichen, liberalen Feminismus, dass das sowieso passiert? Oder wie?
Ja, also beides. Man fühlt sich immer verraten, glaube ich, wenn einfach jemand, mit dem man dieselben Identitätsmerkmale quasi teilt, einer in den Rücken fällt.
Ja.
Das aber dann trotzdem Feminismus nennt. Also das ist irgendwie so das Allerschlimmste. Und drum bin ich auch immer so, keine Ahnung, ich würde jetzt keine Frauen oder mache ich seltener Frauen in einer rechtsextremen Partei, keine Ahnung, mit denen, die gehe ich jetzt nicht mal an. So, das will ich einfach generell weghaben. Mhm. Aber wenn so Neos, quasi die österreichische FDP, wenn ich da wieder irgendein Interview lese oder ein Statement mitkriege und dann irgendwie sehe, was die als Feminismus verstehen, dann werde ich echt so.
So. Was verstehen denn die Neos unter Feminismus? So.
Ja, eben auch dieses so, es gab vor kurzem erst ein Interview, so, wo es wirklich hieß, so ja, Frauen müssen nur mehr arbeiten, um quasi unabhängig zu sein. Und das war, glaube ich, eine Antwort auf irgendwas mit Arbeitszeitverkürzung.
Oh,
also
okay.
Das so, yes,
ja,
thanks.
Ja.
Und dann genau, und diskutieren, wie man die Kinderbetreuung dann aufteilt. So, ja, genauso funktioniert das. Man diskutiert und dann löst man das ganze Problem. Das hat natürlich keine strukturellen oder institutionellen Ursachen. Danke für einen Beitrag. Aber irgendwas wollte ich noch sagen, zu dem fühlt man sich verraten. Genau, man erwartet es natürlich auch, wenn man sich ein bisschen eben damit befasst, so, dass es eben nicht nur um geteilte Identitätsmerkmale geht, sondern halt um einen geteilten Klassenstandpunkt. Also,
dass man quasi aus denselben Verhältnissen kommt sozusagen. Und
ja, beziehungsweise dieselben Verhältnisse auch anstrebt. Also eben antikapitalistisch ist und
ja.
So.
Ja. Aber ich kenne das, genau. Ich kenne das auch von vielen Migranten, eigentlich von den meisten, wenn man denen so zuhört und was sie so im Leben erreichen wollen und sie genau das erreichen wollen, von dem sie heute, jetzt wo sie noch in meinem Alter, sag ich mal, sind, ne, von, was sie heute verachten, aber gerne dahin wollen, sozusagen, in die Position des Unterdrückers, in Anführungszeichen, ja, um mal bei dieser Terminologie zu bleiben. Also dieses Aufsteiger-Image. Man hat als Migrant in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, quasi eingeflößt bekommen von klein auf, man muss sowieso härter arbeiten als alle anderen, so, weil du bist aus einem anderen Land gekommen, so, und du musst dich irgendwie beweisen, so. Und deswegen habe ich die Frage gestellt, ja, gar nicht um noch eine naivere Frage rauszuhauen, sondern weil ich mich wirklich frage, ob es dann beim Thema Feminismus auch so ist, ne, dass es dann Frauen gibt, die sagen, naja, vielleicht liegt's doch an mir. Und dass der bürgerliche Feminismus quasi so weit gekommen ist, dass Frauen gegen sich selbst anfangen zu argumentieren, wie Migranten gegen sich selbst auch argumentieren, so, ja, migrantische Frauen, migrantische Männer, wie auch immer, dass man anfängt, gegen seine eigenen Interessen nicht nur zu wählen, sondern überhaupt zu handeln und zu arbeiten und so weiter. Und dass man gar nicht mehr auf das systematische Problem achtet, sondern dass man sich selbst zum Problem erklärt und sagt, ich muss da aufsteigen, es ist mein Verschulden. So. Und wenn sich in Deutschland dann FDP-Politikerinnen hinstellen, es gab mal, ich weiß nicht welche Zeitung, es ist einer der drei großen, ich weiß nicht, ob es FAZ, Süddeutsche oder Zeit war, da gab es eine Collage, so eine Broschüre, so eine Extra-Broschüre, da haben erfolgreiche Frauen aus der Wirtschaft erklärt, warum sie gegen Frauenquoten sind und warum, warum Frauen wegen ihrer Qualifikation, und sie hätten ja alle so tolle Qualifikationen, und warum die Frau sich selbst alles erarbeiten muss. Und die haben dann kurze Interviews gegeben. Und dann kam eine Woche später ein Gegendossier von einer anderen Zeitung raus. Ich weiß, wieder einer der drei großen, eine andere, ich weiß aber nicht welche, wo dann einer herausgearbeitet hat, weil er hat dann diese ganzen Frauen mal gegoogelt. Und dann kam raus, alle Frauen, die da das Interview gegeben haben, haben ihr Unternehmen entweder vom Vater geerbt oder vom Vater für ihr Unternehmen bekommen. So, also das kam so zwei, drei Wochen später raus. Ja, also da war es nicht mehr so selbst erarbeitet. Ja, und ich glaube, dass dieser bürgerliche Feminismus quasi ja nicht nur Repräsentationspolitik irgendwie hochhält, sondern wirklich mittlerweile aktiv dagegen arbeitet, dass man sich mit diesen richtigen Problemen befasst, sozusagen. Und dass Einzelpersonen sich zum Problem erklären.
Absolut, ja. Also es wird halt einfach darauf gepocht, dieses widerständige Potenzial, nenne ich es jetzt mal, ob das jetzt Frauen sind oder MigrantInnen, die ja beide Gruppen einfach im Klassenkampf quasi eine sehr große und sehr mächtige Gruppe wären, wenn es denn quasi den, wenn der zustande kommen würde. Und deshalb wird da halt auch krass dagegen gearbeitet. Und gerade bei diesen Gruppen, die ja auch tatsächlich in einer unterdrückten Position sind, also in einer mehrfach unterdrückten Position quasi, wenn sie ArbeiterInnen sind, dann, ja, also man gerade als Frau, es ist natürlich auch die Sozialisation in diesem ganzen kapitalistischen System eine Katastrophe. Ja. Also nicht nur, dass ja, jeder ist ihres Glückes Schmied, bla bla bla, sondern halt auch dieses so, das Gefallen müssen, das sich unterordnen, das ruhig sein. Also das kommt schon auch noch dazu, und das spielt natürlich, also der Kapitalismus arbeitet natürlich auch damit, beziehungsweise die herrschende Klasse arbeitet auch mit diesen Unsicherheiten, sage ich jetzt mal.
Unsere Freundin Bafta Sabo und der Kollege Sebastian Friedrich hatten da auch, vor kurzem würde ich schon fast sagen, schon zwei Monate her, einen Text veröffentlicht, in der sie diese Mehrfachausbeutung, wie du es genannt hast, von MigrantInnen und auch von teilweise, was du hinzugefügt hast, von Frauen, in einen neuen Begriff gefasst haben, und zwar in den Begriff der Überausbeutung.
Finde ich gut. Und ich dachte jetzt, du sagst Intersektionalität oder so, aber den Begriff gibt's ja schon. Und dann hätte ich nämlich, und das wäre nämlich irgendwie so die richtige Definition von Intersektionalität von Bafta und Sebastian, wenn das quasi das wäre. Weil Intersektionalität jetzt ist irgendwie so ein Begriff, der so durchs Internet schwebt und den sich jede Feministin oder halt viele FeministInnen in die Bio schreiben, und ich habe manchmal das Gefühl, sie wissen irgendwie gar nicht, woher das kommt und was das eigentlich bedeutet. Also das kommt ja auch gar nicht so aus einer queer-feministischen Diskussion oder so raus, sondern tatsächlich, also kennt ihr das, woher das kommt, oder soll ich?
Das erklär uns ruhig. Ja, weil ich hätte jetzt tatsächlich nachgefragt, weil ich tatsächlich nicht weiß.
Ja, voll. Also es stimmt schon, dass das von Kimberly Crenshaw quasi gecoined worden ist, dieser Begriff. Die ist Juristin, und die hat ihn aber erstmals eben in einem juristischen Kontext benutzt. Also den, glaube ich, einfach viele Leute nicht kennen. Es geht natürlich um die Überschneidung von Diskriminierungserfahrungen, das stimmt schon. Aber sie bezieht sich auf ein Urteil, in dem in den 70er Jahren ein Gericht die Tatsache, dass General Motors in den USA im Rahmen einer Massenentlassung fast alle schwarzen ArbeiterInnen, also Frauen, entlassen hat. Und das Gericht hat das quasi weder als rassistische noch als geschlechtsspezifische Diskriminierung erkannt. Und das damit begründet, dass schwarze männliche Arbeiter von der Kündigung genauso wenig betroffen waren wie weiße ArbeiterInnen. Und die schwarzen ArbeiterInnen, die entlassen worden sind, hatten dann quasi keine Basis, dagegen zu klagen. Also keine antidiskriminierungsgesetzliche Basis sozusagen. Und das war eigentlich der Kontext, in dem Crenshaw diesen Begriff erfunden hat oder zum ersten Mal quasi in die Öffentlichkeit gebracht hat. Also das ist schon in einem, der die materiellen Verhältnisse betrifft und nicht nur irgendwie was Identitätspolitisches. Ja. Was eigentlich ganz cool ist.
Jetzt hast du gesagt, das kommt eigentlich nicht aus diesem queer-feministischen Raum, aber hat da denn in den, oft, mit dem Begriff
geortet in, wird.
Hat, ja, hat aber denn mit dem Begriff Intersektionalität nicht auch das berühmte Combahee River Kollektiv mit zu tun?
Ich weiß nicht, sag es mir.
Das war halt eine US-amerikanische Gruppe, also eine queer-feministische schwarze Gruppe, die sich in den 70ern auch genau zu dem Zeitpunkt gegründet hatte. Und die haben, ach, ich hab's verwechselt, die haben den Begriff der Identitätspolitik geprägt.
Ah, okay, ja.
Und die haben damals noch dafür plädiert, dass das Identitätspolitik das beste Mittel sei, um gegen, Zitat, rassistische, sexuelle, heterosexuelle Klassen und Klassenunterdrückung anzukämpfen. Nun habt ihr bisher aber euch eher negativ gegenüber Identitätspolitik geäußert. Also wo sind eben die Fehler?
Ja, also ich finde, es gibt... Sie hat auf jeden Fall eine Berechtigung, ist klar. Also und sie kann ja auch, also das Teilen von Identitätsmerkmalen kann Leute zusammenbringen, kann zu Diskussionen führen, zu Widerstand führen. Aber ja, genau, eben sie hat ihre Berechtigung, aber man darf halt den Klassenaspekt einfach nicht außer Acht lassen, weil ich habe mit einer bürgerlichen Frau weniger zu tun oder weniger gemeinsam als mit einer weißen Arbeiterin, also beziehungsweise mit einer Woman of Color, die Arbeiterin ist. Also ich will da jetzt gar nicht so krass das privilegieren, ich will nur nicht, dass das immer außer Acht gelassen wird, so bei diesen Debatten. Und es ist ja auch oft so, und das meine ich auch vielleicht gar nicht so negativ, wie es klingt, dass da eher so die Differenz, also Differenzpolitik und so, das wird dann halt eher betont als das Gemeinsame. Und es wird dann eher so quasi auf Minderheit, also auf eine Minderheit gesetzt, auf eine gesellschaftliche Minderheit, die quasi so das widerständige Potenzial hat, statt auf die Masse zu setzen, die aber historisch ganz klar das widerständige Potenzial hat. Also ja, es
damit schließt es kann schon auch nutzen, genau.
Aber ja.
Damit schließt du eigentlich auch genau da an, wo sich damals die Black Panther Party in den USA in den 60ern, 70ern gesehen hatte, kurz vor den Morden an den Führungspositionen und der darauf folgenden Zersplitterung der Gruppe. Ja. Genau, da hatte Fred Hampton damals, das kann man mehrfach auch überall auch nachlesen und nachschauen, er ist ja zum Glück sehr medial breit aufgetaucht, er hatte damals davon gesprochen, dass es dieser Moment war, an dem die weiße Arbeiterschaft oder auch die Arbeitslosen, die generell arme Bevölkerung und auch die schwarze Bevölkerung, die armen und armen Arbeitenden und auch Arbeitslosen, sie kamen erst in dem Moment wirklich zusammen und haben die Black Panther Party sozusagen stärker gemacht, als sie gemeinsam begriffen haben, dass es die Klasse ist, die sie verbindet. Da hatte Fred Hampton damals auch beispielsweise gesagt, dass er auch in den weißen Ghettos sozusagen Zustände gesehen hat, die er von schwarzen Ghettos auch nicht kannte. Und da hat er auch gesagt, dass Armut kennt halt keine Hautfarbe so.
Ja.
Das verbindende Moment ist also dementsprechend nach Fred Hamptons Logik, nach deiner Logik zu gehen, die Klasse.
Ja. Also weil halt die einzige Sache, die uns emanzipieren und befreien kann, ist halt quasi den Kapitalismus abzuschaffen und nicht einfach nur Diversity zu schaffen. Und genau, was ich finde es sehr gut, dass du das jetzt gesagt hast mit der Black Panther Party, weil die ja auch am Anfang haben sie halt so schon auf so eben mit Black Power und Black is Beautiful und irgendwie schon so die eigene Identität halt sehr stark diskutiert und einfach zum Thema gemacht, um dann aber am Ende diese Rainbow Coalition halt einzugehen und dann zu sagen so, das Ziel ist nicht schwarzer Kapitalismus, sondern Sozialismus. Mhm. Ja.
Das ist ja bis zum gewissen Punkt, ja, wenn man schon innerhalb des Systems unterdrückt wird, ja, es ist bis zum gewissen Punkt auch richtig, dass man sich mit gewissen Identitäten befassen sollte. Ja, das würde ja niemand bestreiten. Also sorry, dass ich auf mich so jetzt projiziere, aber da habe ich halt mehr Erfahrung, ne, wenn es um mich geht. Aber wenn jetzt im Bereich Wirtschaftskrise, ich lese heute noch, 2020, ich lese heute noch Kommentare, wo dann drin steht, ja, die Griechen damals, die haben den Hals nicht voll gekriegt und so. Und es ist so, es gibt Leute, für die sind Griechen, die sind von Natur aus alle pleite. So, das hat sich bei denen so festgesetzt, ja. Und das, da würde ich mir schon wünschen, dass sie sich damit befassen, so, ne, wo das herkommt, dass sie das sagen. Und da würde ich mich schon freuen, wenn sie sich irgendwie ein bisschen damit befassen, ne, mit dieser Identität, so, was das bedeuten soll. Aber ich würde dann ab einem gewissen Punkt einfach. Damit sollen sie sich befassen, um mich nicht mehr zu beleidigen, aber damit sie verstehen, wie es überhaupt dazu kommt, müssen sie die Systemfrage stellen. So, weil das, ja. weil jetzt beschweren sich nämlich Leute, dass China in Griechenland investiert und die EU beschwert sich. Und jetzt sagen Leute aus der EU, Abgeordnete sagen, ja, die Griechen kriegen schon wieder den Hals nicht voll. Und dann denke ich mir so, Leute, das ist ein bisschen eure Schuld einfach. So, weil ihr hättet investieren können, statt Kredite zu geben, von denen ihr einfach die Zinsen wieder haben wollt, ohne sie in das Land, in die Binnenwirtschaft zu investieren, sozusagen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man bis zu einem gewissen Punkt sich mit Identität zu befassen, ist ja in Ordnung. Aber dann muss man quasi den Schritt weitergehen und sagen, wenn wir das verstanden haben, müssen wir gucken, warum, vielleicht reproduziert ja das System diese Einstellungen. So. Vielleicht.
Genau,
so.
Das. Ja.
Ist die Frage damit halbwegs beantwortet?
Ja. Danke sehr.
Dann, ich würde vorschlagen, wir haben wieder Hörer und Hörerinnen, die Fragen haben an unsere Expertin. Özgün, möchtest du
Hörerfragen
vorlesen?
Ja. Okay. Ich dachte, bevor wir die Fragen nehmen, machen wir noch ein kurzes Fazit quasi. Oder?
Ja, können wir auch.
Also, was wir sozusagen bisher aus diesem kleinen Gespräch jetzt mal herausgefunden haben, ist prinzipiell wenn es um das Thema Feminismus geht, gibt es zwei Arten quasi. Also eine bürgerliche Interpretation des Feminismus und eine bürgerliche Frauenbewegung. Und es gibt eine proletarische Frauenbewegung und eine proletarische Interpretation. Genau, und diese Fragestellung ist halt keine neue, diese sogenannte Spaltung in der Bewegung ist keine neue, die gab es halt schon zu Gründungszeiten, sage ich mal, also schon zum Ende des 19. Jahrhunderts und zum Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich die Frauenbewegung stark verbreitete auf dem ganzen Globus, also in den industrialisierten Ländern.
Das gab es sogar noch früher.
Genau. Noch früher, aber da gibt es halt so berühmte Traditionen, beispielsweise wie Clara Zetkin in der proletarischen Frauenbewegung. Und wir haben es schon kurz am Anfang angesprochen, das Buch von Heather Brown, Marx on Gender, liegt uns hier als Literatur sozusagen vor. Dieses Buch, das wird jetzt bald erstmalig auch im deutschsprachigen Raum erscheinen, im Dietz Verlag. Und das ist nicht nur eine gute Auseinandersetzung über Feminismus in marxistischen Kreisen, also zwischen was haben Engels und Marx damals geschrieben, sondern dieses Buch gibt auch einen sehr guten Überblick über proletarische Feministinnen und ihre Rezeption von Marx und Engels seinerzeit und auch später. Also wenn es ums Thema proletarische Feminismus geht, ist dieses Buch ein unbedingtes Muss, so ein Must-Have. Das wollte ich nur noch kurz sagen, um halt diese Distinktion zwischen bürgerlichem Feminismus und proletarischem Feminismus zu verstehen.
Ja. Und vor allem wird in diesem Buch auch sehr schön herausgearbeitet, in welchen Fußnoten Marx, Engels auch auf gewisse Frauenbewegungen geantwortet haben und so weiter und so fort. Also es ist sehr detailreich rausgearbeitet. Und gerade wenn man verstehen will, die Strukturen, patriarchalische Strukturen, die damals beobachtet worden sind, Marx hat viel darüber geschrieben und Engels, wie die Frauen quasi sowohl in den Fabriken als auch zu Hause Arbeit geleistet haben und so weiter. Also, ja.
Ich fand bei dem Buch, ich fand das sehr, sehr spannend, weil halt auch so abseits von Kapital und Manifest und den quasi großen Werken, mhm. Ursprung der Familie, auch in den Manuskripten, quasi aus den Manuskripten zitiert wird und rausgearbeitet mhm. wird, wo sich Marx dann tatsächlich mit Genderfragen beschäftigt hat, was er ja grundsätzlich, und das wird auch von FeministInnen natürlich auch zu Recht kritisiert, dass er das eher wenig oder nur am Rande getan mhm. hat. Aber was ich trotzdem gut fand, ist, dass er es eben schon getan hat, aber halt natürlich in einem sehr kleinen Rahmen. Mhm. Und das finde ich wichtig, weil es gibt ja dann irgendwie so schnell den Reflex, ja, keine Ahnung, Marx hat sich da nicht drum geschert und er war ein Sexist. Und das finde ich halt immer so, nee. Also es stimmt natürlich erstens mal nicht. Und zweitens, die Analyse, die er quasi uns geschenkt hat, ist halt für feministische Analysen, für weiterführende Sachen, für Kritik an ihm halt super wichtig. Also er hat uns einfach sehr viele Instrumente in die Hand gegeben, mit denen wir feministische Bewegungen und Feminismus, feministische Theorie irgendwie erarbeiten können. Mhm. Also das finde ich irgendwie ganz wichtig. Also und auch, das sind auch nicht nur so konkrete Theorien, sondern eben auch ja natürlich Dialektik und Co., die man halt dann für die weiterführenden Analysen, die auch gerne Kritik an ihm sein können, brauchen kann.
Ja, ja. deswegen habe ich eben hervorgehoben, dass viel aus den Fußnoten von Marx auch zitiert wird, weil eine gute Sekundärliteratur eröffnet ja nicht nur irgendwie Erkenntnisse, sondern auch neue Kritik, wie du sagst, ne, auch neue Kritikpunkte. Ja. Das heißt, weil du eben gesagt hast, das wird aus den Manuskripten zitiert, also für die Hörer, die da nicht wissen, welche Manuskripte wir meinen, du meinst wahrscheinlich die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von Marx, genau.
1844.
Genau, das sind seine eher philosophischeren Werke, sagt man. Und genau, und dementsprechend, ich fand das ziemlich spannend, wie quasi die Diskussion damals, auch von Engels und anderen Bewegungen und so weiter, wie die da vonstatten gegangen sind. Also man kann sagen, ob man quasi Neues erfahren will oder neue Kritikpunkte sehen will, würden wir das Buch auf jeden Fall empfehlen.
Ja. Ja, also auch nicht nur halt, damit hier am Ende nicht im Kopf bleibt, es geht da um Marx und Engels, sondern auch um auch feministische Positionen, proletarische Feministinnen sozusagen, was über sie zu lernen. Also dieses Buch ist gespickt mit der Auseinandersetzung von Feministinnen mit Marx und Engels auch. Mhm. Also mit den Marx und Engelschen Texten. Es ist ein wirkliches es ist nicht, ich weiß nicht, ob das Wort Mammutwerk zutrifft, aber es ist halt schon ein Mammutwerk dahingehend, dass es halt wirklich all das bearbeitet. Und all diese Auseinandersetzungen, die wir heute mal wieder irgendwie im Echo der Medien hören können, schon damals besprochen hat und zu Punkten und Aussagen kam. Und es hilft ungemein. Entschuldigung, ja, es hilft auch ungemein, halt diese ganzen Autorinnen überhaupt jetzt erstmal wieder kennenzulernen, die in diesem Buch auch mitgewirkt haben. Genau. Entschuldigung.
Nee, das ist, wenn man sich nicht sieht, das ist so schwierig. Genau, es ist vor allem auch so das erste Werk in dieser Breite, das sich eben mit Marx und Gender quasi auseinandersetzt. Mhm. Also es haben natürlich viele in marxistischer Tradition stehende FeministInnen das auch gemacht. Silvia Federici zum Beispiel ganz stark. Sie hat Marx kritisiert, aber hat natürlich auch immer und hat aber mit seiner Methodologie, mit seiner Methodik quasi weitergearbeitet. Ja. Also sie betont da auch immer ganz klar, so ja, stimmt, da war irgendwie, das hat er ein bisschen verpeilt.
Ja.
Aber damit kann man arbeiten.
Das ist halt der Vorteil. wenn man eben systematisch sich mit Themen auseinandersetzt und nicht Einzelthemen versucht zu beantworten, ja, wenn gute Philosophen kann man, ne, wie sie das auch gemacht hat, man kann an Inhalten kritisieren, aber mit dem System arbeiten, so mit dem Instrumentarium, so, und das macht halt gute Philosophie aus, dass sie lernfähig ist. Ja, ja. Das ist, glaube ich, was bei Marx auch sehr gut zur Geltung kommt, auch hier bei Heather Brown.
Ja, voll. Und man muss das auch zugestehen, einfach so dieses Potenzial und diese Entwicklung, dieses weiter damit arbeiten. Und also das gilt sowohl jetzt für Bücher als auch jetzt bei Personen, denke ich mir. So, ja, keine Ahnung, lasst sie halt lernen oder so. Also das finde ich auch ganz wichtig. Was ja im Feminismus auch so ein bisschen so, ja, nee, du hast jetzt was Geschissenes gesagt, so ciao. Es ist halt in manchen Bubbles, sagen wir so, nicht im Feminismus, um Gottes Willen. Ja.
Dann haben wir viel besprochen, hoffentlich vieles, was verständlich war. Gehen wir rüber zu den Fragen. Da kam ja einiges an. Nicole, wenn du bereit bist, stelle ich dir die erste.
Ich bin bereit.
Sehr gut. Das ist wie so eine Fernsehshow hier gerade.
Ja. Als würde ich jetzt so auf den Buzzer draufkommen müssen.
Ja. Wir können dir leider nur kein Geld geben.
Verdammt.
Flugi fragt, wie hat sich die Covid-19-Pandemie auf Frauen ausgewirkt? Gibt es unterschiedliche Auswirkungen in Abhängigkeit von Gegenmaßnahmen der Regierungen? Plus, gibt es Unterschiede in den Auswirkungen auf WOC, Transfrauen und so weiter?
Ja, also die Corona-Krise hat natürlich diese Probleme, die Frauen, Arbeiterinnen noch wesentlich stärker hatten als Arbeiter, noch vertieft. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sie auf die Kinder aufpassen mussten, dass die Schulen geschlossen waren. Also es gab da irgendwie das war ganz cool, dass es da irgendwie sehr viel dazu gab, an Artikeln und dass sich viele Leute damit befasst haben, so mit der Rolle der Frauen in der Corona-Krise. Und aber es hat natürlich auch nochmal andere Auswirkungen auf migrantische Frauen, auf Women of Color, auf Transfrauen auch, also jede weitere Marginalisierung quasi macht das jetzt nicht einfacher, das Ganze. Mhm. Vor allem jetzt bei Transfrauen zum Beispiel, wenn sie medizinische Versorgung einfach brauchen, die halt eine andere ist als jetzt bei Cis-Frauen. Und bei migrantischen Frauen, bei Women of Color, die machen halt öfters oder verstärkt, arbeiten sie in Berufen, die halt während der Krise sehr gefordert waren oder nicht nur gefordert waren, sondern das waren halt auch die Berufe, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Mhm. Also das fand ich irgendwie auch ganz schön, also in Anführungszeichen.
Ja, schön zu sehen.
Oder so, ganz abstrakt betrachtet, dass das schön war, dass trotzdem irgendwie Leute gecheckt haben, okay, das sind irgendwie die Berufe, die Berufsfelder, die eine gesellschaftliche Relevanz haben, die eine gesellschaftliche Wirkung haben, einen Wert haben, während eben so Rest in Power, David Graeber, Bullshit-Jobs einfach diesen Wert nicht haben, beziehungsweise nur Mehrwert schaffen für den Kapitalisten. Also ja, ich würde sagen, einfach alle Probleme, die es vorher schon geschlechtsspezifisch gab und dass die halt verstärkt worden sind noch mit der Krise.
Okay, genau. Dann gehen wir zum nächsten. CEO of Tankies hat zwei Fragen. Wir fangen mal mit der ersten an, weil die erste Frage lautet, wie steht ihr in der Debatte Lohn für Hausarbeit versus Sozialisation reproduktiver Tätigkeiten? Und wo seht ihr aktuelle Kampffelder, wo dies aufgegriffen werden kann?
Ja, cool. Also Lohn für Hausarbeit, das war eine Kampagne von Maria Rosa della Costa, Selma James und dann auch Silvia Federici, die ich eben vorhin schon erwähnt habe, wo es darum ging, Hausarbeit, also unentlohnte Arbeit, Reproduktionsarbeit sichtbar zu machen und quasi zu zeigen, so hey, das ist eine essentielle Säule im Kapitalismus, auch wenn sie nicht entlohnt ist, aber wenn quasi die herrschende Klasse quasi diese ganzen Tätigkeiten, die Frauen unentlohnt machen in der Familie oder auch außerhalb, wenn die alle zur Verfügung gestellt hätten werden müssen, bla bla bla, dann hätte quasi nicht so viel Kapital akkumuliert werden können. Also die Kampagne selbst war, es ging gar nicht darum, wirklich einen Lohn zu fordern. Mhm. Also das war nicht, es war keine gewerkschaftliche Forderung, sagen wir so, sondern es war einfach ein Bewusstsein schaffen, aber halt nicht dieses so, ja, hört uns zu, sondern halt so, hey, das ist das Problem, das spezifische Problem von Frauen im Kapitalismus. Und es gab da auch sehr viel Kritik daran. Zum Beispiel hieß es da, dass diese, also dass es, wenn man den Lohn quasi zur Verfügung stellen würde für Hausarbeit, dann würde das doch nur diese gendered Rollen
verstärken.
Irgendwie verstärken, ja, genau. Ja. Das so Reproduktionsarbeit wieder einfach halt institutionalisieren. Mhm. Und ja, das finde ich sehr bequem, ehrlich gesagt, weil so, also selbst wenn, erstmal muss man was angleichen, um es dann gemeinsam abschaffen zu können, finde ich. Mhm. Und dann gibt es noch einen anderen Kritikpunkt. Das war eben, dass dann, dass diese Liebe und Care und Fürsorge, dass das halt wieder kommodifiziert wird. Mhm. Was ein guter Punkt ist, wenn man das Ganze drumherum halt ausblendet. Mhm. Also ich kann mich jetzt dann nicht über genau diese Geschichte aufregen, wenn ich mich über die sonstige Kommodifizierung von Arbeitskraft halt nicht aufrege. Also das ist schon sehr bequem. Mhm. Und ja, es ging einfach in der Kampagne auch darum zu zeigen, dass eben die Hausarbeit feminisiert ist im Kapitalismus, essentialisiert ist, naturalisiert ist und dagegen einfach zu arbeiten. Und genau, und auch noch ein Punkt, dadurch, dass die Hausarbeit, Reproduktionsarbeit eben nicht entlohnt ist, haben quasi die Frauen, die das machen, werden sie nicht als Teil der Arbeiterinnenklasse betrachtet und haben dann natürlich auch kein Streikrecht. Also Federici hat das mal so beschrieben, eine Frau, die die Hausarbeit verweigert, fühlt sich nicht wie eine streikende Arbeiterin, sondern einfach so wie eine faule Frau und wird halt demnach auch gesellschaftlich geächtet quasi. Ja, ja, genau.
Okay.
Und was war das andere?
Die zweite Frage vom selben Fragesteller war, wie seht ihr das Verhältnis von der Verteilung von Reproduktionsarbeit bezüglich deutscher Flints und migrantischer Flints? Seht ihr Ansatzpunkte für antiimperialistischen Kampf, zum Beispiel im Pflegesektor? Wenn ich mich nicht täusche, ist Flint die Abkürzung für Frauen, Lesbians, Inter, Non-Binary und Transfrauen?
Genau.
Ja. Yeah. Okay.
Nicht Cis-Männer quasi.
Genau.
Ja, also das ist wieder das, was wir eh schon gesagt haben, dass eben migrantisierte Personen, Flint-Personen da im Pflegesektor wesentlich stärker vertreten sind, dementsprechend auch noch mehr von Ausbeutung betroffen sind. Und da kommt auch noch dazu, dass es ja gerade bei so liberalem Feminismus, der ja dann eben darauf drängt, ja, die Frauen müssen arbeiten gehen, aber was passiert dann mit der Hausarbeit, mit den Kindern zu Hause? Ja, die heuern halt dann migrantische, meistens Frauen, an Women of Color, die dann diese Arbeit für sie erledigen und dann quasi ausgebeutet werden nochmal. Das wäre so mein Take.
Dann habe ich eine Frage noch gefunden. Von Sikkem lässt fragen, ist gerade Platz für Feminismus in unserer jetzigen politischen Lage? Und wenn ja, wie kann dieser sich einbringen und vernetzen, damit dieser nicht in seiner Bubble bleibt?
ja, also es ist immer Platz und vor allem Notwendigkeit für Feminismus da, würde ich sagen. Eben, wie wir halt eh schon besprochen haben, man muss halt aufpassen, dass das halt ja ein proletarischer Feminismus und kein bürgerlicher Feminismus ist. Und man muss halt aufpassen, sich halt nicht von Neos und FDP und keine Ahnung was, Repräsentationspolitik einlullen zu lassen und zu sagen, so ja, okay, wenn ihr jetzt sichtbar seid und mitmacht in der Ausbeutung der vielen, dann ist das jetzt Feminismus und dann haben wir viel geschafft. Das, ja, so einfach ist es eben nicht. Also was ist mit den Massen quasi, die werden dann vernachlässigt in der Diskussion. Also es bräuchte, ich weiß nicht, was wäre die Frage, so politische Landschaft oder was?
Politische Lage.
Politische Lage, ach so, ja. Mit, bitte, ja. Ganz viel
Feminismus. Ja. Ganz viel, aber eben weg von der, beziehungsweise sich auch befreien von dieser repräsentationspolitischen Argumente, sondern ja, genau. Sondern in ihrer systematischen Problematik so zu erfassen, was für genau. Alle politischen Probleme ja gilt, nach wie vor.
Ja.
Genau. Das wäre dann auch die letzte Frage gewesen. Das heißt, ja, wir brauchen ganz viel Feminismus. Wir brauchen Feminismus, der sich, der an die Wurzel der systematischen Probleme greift, damit sich dahingehend eben was organisieren lässt, wenn man so festhalten mag. Ja, genau. Özgün, noch ein Abschlusswort? Oder zufrieden, soweit?
Ja, ich will mich sehr herzlich bei Nicole bedanken. Und was ich noch am Anfang versäumt habe, darauf hinweisen, Nicole hat natürlich, aber das wissen alle wahrscheinlich.
Ja, klar.
Einen sehr guten Polit-Podcast, der da heißt Darf sie das? Jede Woche am Dienstag, glaube ich.
Ja, kommt ja, da eine Dienstagabend, Mittwoch früh, ja.
Ja, Dienstagabend, Mittwoch früh kommt da immer eine Folge zu aktuellen oder sonstigen Themen, die einen so beschäftigen können in Politik und auch im feministischen Raum. Und da wollte ich nur nochmal hinweisen, dass ihr den euch doch anhört, wenn ihr es bisher nicht kanntet. Aber ich glaube, es wird ja umgekehrt sein, dass viele Nicole-Hörer uns nicht kennen.
Und bei Nicole auch unbedingt auch die Folgen zu Moria in Griechenland hören, hinsichtlich EU ja. Und so unbedingt reinhören. Fand ich ganz, ganz gut. Und genau, Bedarf sie das, heißt der Podcast. Wir haben keine Meinung. Und ich weise noch einmal darauf hin, dass wer mag und ein bisschen Geld übrig hat, auch über unseren Paperlink einmalige Beiträge zukommen lassen kann, dass wir dann für den Podcast natürlich verwenden. Und ein ganz herzliches Dankeschön auch von mir an Nicole nach Wien, dass du uns aufgeklärt hast über dieses Thema. ja, wirklich. Also die viele der naiven Fragen von Özgün wären bei mir, also die hätte ich tatsächlich auch einfach gefragt, weil ich da nicht
naja.
Ja, nicht natürlich nicht das mit der Repräsentation, aber es gibt schon Sachen, die ich natürlich nicht so einordnen kann, wie du das kannst. Und genau. Dann.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei euch und sehr cool, dass wir es geschafft haben endlich.
Ja.
Und ja, ich freue mich, wenn die Folge dann draußen ist.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch und wünschen euch noch eine angenehme Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.